Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Hallo und herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlins und der Berliner Morgenpost. Ich freue mich sehr, heute Sonja Longolius bei mir begrüßen zu dürfen. Und es ist eine ungewöhnliche Folge aus zwei Gründen. Den ersten nenne ich gleich. Janika Gellinek ist nämlich heute nicht persönlich anwesend, weil sie sich eine Erkältung zugezogen hat. Aber wir schalten live in ihre Quarantäne. Hallo, liebe Janika.
Hallo Felix, hallo Sonja.
Hallo Janika.
Janika wollte sich natürlich nicht entgehen lassen, worauf wir uns auch beide sehr freuen. Wir haben uns ein Christmas-Special ausgedacht heute. Wir wollen nicht nur drei Bücher vorstellen, sondern in der Zeit, wo alle sich fragen, was schenke ich meinen Liebsten zum Fest, ein paar mehr Bücher unter den Weihnachtsbaum legen. Deswegen hat jede von uns drei Bücher mitgebracht, die wir etwas kürzer vorstellen wollen. Zum Teil Bücher, die wir schon in diesem Jahr besprochen haben, die sich für uns als besonders ergreifend, großartig, bedeutungsvoll erwiesen haben. Und auf die wollen wir dann gleich zu sprechen kommen. Damit ein bisschen Abwechslung drin bleibt, gehen wir immer Reihe um und fangen an mit dir, liebe Sonja.
Oh, ich darf anfangen.
Das ist dein erstes Geschenk.
Das ist schön. Ich stelle jetzt nur ein Buch vor, aber ich habe euch heute drei Liebesgeschichten mitgebracht. Das gleich mal vorneweg, also sozusagen, das müsst ihr euch dann denken in der Erzählung. Als erstes habe ich Barbie Markovic mitgebracht. Die hatte ich tatsächlich im Frühjahr schon besprochen. Mini-Horror im Residenzverlag 2023 erschienen. Sie hat mit diesem Buch den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen in diesem Jahr, was mich sehr freut, weil es ist ein unglaublich witziger Text. Es sind eine Mischform aus Kurzgeschichten und Comic und erzählt die Liebesgeschichte von Minnie und Mickey auf eine sehr, sehr witzige Art, die allerdings ein Ende findet. Also es ist vielleicht nicht eine tragische Liebesgeschichte, aber eine endende Liebesgeschichte. Und die Themen, die Barbie Markovic darin bespricht, ist der Horror jeder Beziehung, den wir kennen in dem kleinen Alltag und im großen Alltag. Der Horror, den Familien miteinander und untereinander erleben. Nun sind das auch noch zwei Familien, die da beschrieben werden, eine österreichische und eine serbische, also mit den kulturellen Unterschieden, die so mit verschiedenen Herkünften einhergehen. Und das alles macht sie enorm witzig, humorvoll. Es ist sprachlich sehr interessant. Also es kommen auch originalsprachliche serbische Textpassagen vor. Und es ist so ein Text, der mal wieder alle Genres vermischt. Also es ist ein Comic, es ist ein bisschen Horror drin, es ist märchenhaft und fantastisch und hat mir einfach große Freude gemacht. Und ich finde, sie hat zu Recht diesen Preis der Leipziger Buchmesse.
Sie ist also auch Zeichnerin, das heißt, die Panels, die man da drin findet, sind von ihr gezeichnet?
Ja, das sind so, also Zeichnung ist vielleicht auch ein großes Wort dafür. Comic ist auch, ich glaube, alle, die ernsthaft Comic und Mangas zeichnen, schütteln jetzt den Kopf. Es sind so angezeichnete, angedeutete Comics in Form so ein bisschen, wie man das kennt von den lustigen Taschenbüchern, aber bei Weitem nicht so detailliert ausgeführt, sondern eher Comic-strichmännchenhafte Zeichnungen. Aber sehr, sehr witzig, sehr, sehr liebevoll in diesem angedeuteten Comichaften.
Aber es ergibt sich am Ende schon eine runde Geschichte. Oder bleibt es zwei kleinen nebeneinander stehenden Mini-Horror-Geschichten?
Nee, die hängen zusammen eben über diese Frage, was eigentlich Liebesbeziehung ausmacht, was Liebesbeziehung mit sich bringt, also das ganze schöne, witzige, skurrile, aber eben auch das, was passiert, wenn Liebesbeziehungen enden. Es geht auch viel um das Schreiben selbst und es sind zwar kurze Geschichten, die aber über ihre Protagonisten, eben Minnie und Mickey, einen roten Faden durch das ganze Buch haben.
Sie war auch schon zu Gast bei euch im Literaturhaus?
Sie war auch schon zu Gast bei uns, aber jetzt muss Janika einschreiten, weil sie war Gast bei dir, richtig? Barbie Markovic.
im Zusammenhang mit dem ZFL zu Spiele haben wir eine thematische 2 Tage gemacht und da hatte sie sich selbst ein Spiel ausgedacht. Und allein das hat schon unter Beweis gestellt, was sie für eine großartig innovative Autorin ist. Und es hat dem Publikum auch wahnsinnig Spaß gemacht. Das war total toll.
Gut, wir sehen also, es geht verspielt los. Geht das auch so weiter, liebe Janika?
Nein, natürlich nicht. Und ich habe gerade gegrinst, weil ich gedacht habe, es ist so schön, wie Sonja und ich uns ergänzen, dass sie 3 Frauen und 3 Liebesgeschichten mitgebracht hat. Ich habe 3 Männer, Krieg, Menschenhandel und Widerstand. Das ist sozusagen, was ich euch unter den Weihnachtsbaum lege. Und ich habe gar nicht auf meinen immeren Stapel geguckt und gar nicht auf meine Leseliste, sondern wirklich mal so kurz die Augen zugemacht und überlegt, an welche Bücher erinnere ich mich jetzt aus diesem vergangenen Jahr. Und eins ist tatsächlich ein Buch, das heißt Verlorene Gedichte von Matyáš Dunajcik, ein ungarischer Autor, der in Berlin lebt und jetzt auch auf Deutsch schreibt. Und das ist schon im vergangenen Jahr bei der Parasitenpresse erschienen und ich habe das nicht mehr gefunden, also tatsächlich die Gedichte verloren, weil ich sie immer von einer Handtasche in die andere transferiert habe, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Die waren irgendwie so eine Begleitung, weil er darin Gedichte, ja, wie soll man sagen, also wirklich als Mittel, als Instrument zum Widerstand benutzt, sie ganz körperlich interpretiert, sehr widerständig, erotisch auch. Und ich habe das als wahnsinnig inspirierend und ermutigend empfunden. Also so eine kleine, wie soll man sagen, so einen kleinen Gedichtboomerang in der Handtasche zu haben, den man so jederzeit losschleudern kann. Und ich habe jetzt, weil mich der Autor so interessiert, entdeckt, dass er in der wunderbaren Edition Poetikon im Verlagshaus Berlin ein Essay über Dank geschrieben hat. Also der ist jetzt gerade erschienen und feiert eine Poesie, ich zitiere jetzt aus der Ankündigung, die im Moshpit den Elfenbeinturm zum Einsturz bringen will. Die Akademien zu BDSM-Clubs und Literaturhäuser zu Konzerthallen machen will und kann. Eine Poesie, in der ein Baseballschläger genauso Ausdruck größter Zuneigung sein kann wie der zärtlich geführte Stift. Matyáš Dunajcik's Essay ist eine Liebeserklärung an alle Freaks, Outcasts, Nerds und Weirdos, eine Quelle der Kraft, der Lust und der Beginn eines neuen Widerstands. Und hallo, was kann man Besseres unterm Weihnachtsbaum brauchen dieses Jahr?
Das klingt fantastisch. Kann man die Gedichte auch auswendig lernen, damit man sie immer bei sich trägt? Oder sind sie
zu lang? Du, Felix, voll der Finger in die Wunde. Ich wünschte, ich hätte das getan, weil dann hätte ich euch nämlich jetzt zitiert, ich muss meine diversen Handtaschen nochmal durchsuchen und dann vielleicht auch was auswendig lernen. Ich weiß aber gar nicht, ob das so Deklamiergedichte sind, sondern ob man einfach dieses im Übrigen auch sehr schön gestaltete Buch, also so mit noch Zeichnungen von Kritzbo, einfach hinten in der Hosentasche oder ne, im Rucksack oder was bei sich hat und dann so bei den passenden Gelegenheiten rausholt und dem anderen eine reindrückt.
Okay. Das Reindrücken ist ja gute Tradition am Heiligen Abend, wenn die Familie beieinander ist. Ich habe mitgebracht ein Buch, also mein Auswahlkriterium war ganz einfach. Am Samstag habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast die nächstgelegene Buchhandlung aufgesucht und mir die 3 Bücher besorgt, die ich noch immer noch mal lesen wollte in diesem Jahr und noch nicht dazu gekommen bin und habe dann wirklich in einem nur der Lektüre gewidmeten Wochenende alle 3 Bücher gelesen. Deswegen sind die auch alle relativ dünn. Das war auch ein Kriterium, aber nicht das erste. Lucy Fricke, Das Fest bei Klaassen erschienen. Lucy Fricke habe ich auch schon mal hier vorgestellt in diesem Podcast mit einem Roman namens Die Diplomatin. Eine Schriftstellerin, 1974 in Hamburg geboren, in Berlin lebend, die sich mit einer sehr schönen, humorvollen Lakonie sehr existenzieller Themen annimmt. So kann man das, glaube ich, fassen. Vor allen Dingen in ihrem Roman Töchter, wo es um Väter und Töchter geht, wenig überraschenderweise, aber auch ums Sterben, um Freundschaft, all diese Themen, die uns ein Leben lang begleiten. Der Diplomatin war es in gewisser Weise nicht anders, ergänzt um die große Spielfläche der Politik. Und im Fest ist es passend zum Geburtsjahr der Autorin, dass ich uncharmanterweise verraten darf, weil es nämlich mein eigenes auch ist, 1974, ein runder Geburtstag, der im Zentrum steht. nämlich der 50. Das ist auch eine Sache, die ich mit Lucy Fricke teile, dass wir beide in diesem Jahr 50 geworden sind oder werden. So genau kenne ich ihren Geburtstag nicht. Ihr Protagonist auch. Ihr Protagonist Jakob will diesen Tag aber gar nicht so richtig feiern. Und kriegt aber Besuch von seiner besten Freundin Ellen, die sich seit Jahrzehnten kennen. Und Ellen hat ein Stück Torte, hat eine Torte dabei und eine Champagnerflasche und sagt, du, ich habe dir hier doch was mitgebracht, und schenkt ihm also eine Badehose. Und damit beginnt das, dass er also ins Freibad geht und dort wie zufällig eine Ex-Freundin wieder trifft, mit der er sehr viel zusammen erlebt hat. Inken, deren inzwischen 10-jährigen Sohn er kennenlernt. Die haben sich also seit Ewigkeiten aus den Augen verloren. Danach stolpert er aus dem Freibad und rennt gleich dem nächsten alten Freund in die Arme, einem Kommilitonen, mit dem er zusammen Filmwissenschaften studiert hat. Den er dann irgendwie aufgrund eines furchtbaren Zwischenfalls aus den Augen verloren hat, vor 20 Jahren. Und es wird schnell klar, das ist die Idee. Also was Ellen, seine Freundin, ihm geschenkt hat, ist, ich glaube, das darf ich hier spoilern, eine Begegnung mit seinem Leben quer durch die Biografie bis ganz an den Anfang. Als ins Kindesalter, wo er einem Mädchen wieder begegnet, mit dem er als, ich glaube, 6-Jähriger gespielt hat. Am Schluss kommen alle zusammen. Klingt überkonstruiert, klingt auch kitschverdächtig vielleicht ein bisschen, ist aber überhaupt nicht, weil es total lustig ist. Lucy Fricke beherrscht Slapstick sehr gut. Diesem Protagonisten dabei zusehen, wie er sich immer wieder irgendwie eine Beule holt oder einen Zahn ausschlägt bei jeder Begegnung. Und am Schluss einigermaßen derangiert im Kreise seiner Lebensmenschen steht. Und das ist unheimlich ergreifend und schön und klug und voller guter Sätze. Einen möchte ich nur kurz vortragen, dann bin ich auch schon fertig. Je älter wir werden, desto mehr geht es um das, was wir verlieren können, weniger um das, was es zu gewinnen gibt. Ich finde, das ist eine schöne Einsicht.
Das klingt sehr gut. Ich habe eine Frage. Diese Badehose, ist das so eine Art Zeitmaschine sozusagen? Ja, funktioniert doch, so das so?
Ja, das kann man so sehen, tatsächlich. Also damit geht es los. Und er stellt dann auch in der Begegnung seiner Ex-Freundin fest, dass diese damals offensichtlich, also er kennt er am Lebensalter des Kindes, dass diese offensichtlich eine Affäre hatte, auch während sie zusammen waren, was ihn wahnsinnig erleichtert. Also es ist auch ein Roman darüber, wie gut man Sachen abschließen kann, wenn man sie sich nochmal vornimmt. Wenn man sein Leben nochmal, jeder von uns hat ja so Menschen, die er irgendwann mal aus den Augen verloren hat. Und dieses Buch ermutigt vielleicht dazu, sie nochmal wieder zu treffen oder anzurufen oder ihnen zu schreiben, wenn man das möchte.
Wenn man das möchte.
Gut.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, ja, zu meinem nächsten Buch, was ich euch allen mitgebracht habe und noch einmal empfehlen möchte. Und zwar die Überleitung wäre diese Frage von Zeit und wie man auch Zeit erzählt oder ob man in der Zeit auch zurückgehen kann. Das zweite Buch, was ich für den Weihnachtsbaum empfehle, ist Iris Wolf Lichtung, Klett Cotta, in diesem Jahr erschienen. Und Iris Wolf war auch bei uns im Literaturhaus Berlin beim rumänischen Festival, das interessanterweise auch Don't Look Back hieß. Im Februar hat das stattgefunden, 5 Tage. Und sie war eine der AutorInnen, die bei uns gelesen haben und ihren Roman Lichtung dort vorgestellt hat. Und warum ich das sage mit der Zeitmaschine und wie man Zeit erzählt, ist, dieser Roman ist wirklich ganz spannend aufgebaut und komponiert, weil sie erzählt ihn rückwärts. Und das hat mich tatsächlich wirklich beim Lesen wahnsinnig gefesselt. Es ist auch eine Liebesgeschichte, das hatte ich ja schon erwähnt, diesmal zwischen Lev und Kato.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Zwei rumänischen ProtagonistInnen und wir erfahren sozusagen rückwärts ihr Kennenlernen und ihre Liebesgeschichte. Also wir lernen sie als Erwachsene kennen und dann geht es in der Zeit zurück und es baut sich sozusagen in einem selber ein Puzzle, ein Mosaik auf, wie überhaupt diese Liebesgeschichte entstanden ist, beziehungsweise wie ihre Freundschaft erstmal entstanden ist. Und man muss sich das alles so ein bisschen erschließen aus. Also man liest Dinge und erfährt erst im Nachhinein, wie es dazu gekommen ist. Und das fand ich eine unglaublich tolle Erzähltechnik, die ich auch, wir haben damals im Podcast auch darüber ein bisschen gesprochen, dass es das nicht so oft gibt. Bei Filmen manchmal hatten wir da so ein paar Beispiele. Und ich muss sagen, so als ich dann in meine Listen geguckt habe, was habe ich in diesem Jahr gerne gelesen, bin ich doch wieder auf diesen Roman von Iris Wolf gekommen, weil der so spannend konstruiert ist.
Also er eignet sich auch für eine Zweitlektüre, wenn man die Pointe oder die dramaturgische Konstruktion schon kennt?
Ich glaube unbedingt, weil man dann noch mehr mitdenken, mitfühlen, auch noch mehr auf die Sprache eingehen kann. Also sprachlich auch sehr, sehr schön und sehr fein ziseliert und sehr fein geschrieben einfach. Ich glaube beim zweiten Lesen, ich habe ihn jetzt nicht nochmal das zweite Mal gelesen, das gebe ich zu. Ich nehme ihn mir einfach selber mit für meine Weihnachtsferien. Ist es einfach ein Buch, das man auf jeden Fall zweimal lesen kann, weil man dann, glaube ich, noch mehr erfährt. Eben eines, was man beim ersten Lesen vielleicht gar nicht so durchdringt. Das macht es ja eher noch spannender.
Das sollten wir uns vielleicht mal für den Podcast vornehmen, dass wir zweite Lektüren mal machen.
Also das finde ich sehr gut.
Die uns in unserer Jugend bewegt haben.
Das ist eine super Idee. Ich wollte euch gerade fragen, wann ihr das letzte Mal ein Buch zweimal gelesen habt, weil das bei mir jetzt echt schon ziemlich lange her ist und das eigentlich beschämend und daneben ist.
Ja.
Aber da, ne, Stichwort wachsender Stapel, so, und man sich dann doch immer wieder auf das Neue konzentriert und einem dabei, glaube ich, ganz oft diese Entdeckungen verloren gehen, ne, die man bei der Zweitlektüre machen könnte.
Gut, wir nehmen uns das fürs nächste Jahr einfach vor, dass wir das ein Podcast-Folge machen wir zu Zweitlektüre.
Das ist eine gute Idee, das machen wir. Okay. Janika, geht's bei dir bei deinem nächsten Buch auch um die Liebe?
Nein, habe ich ja schon versprochen. Jetzt geht's um Menschen. Ich muss jetzt gleich nochmal die Nase, damit ich gewappnet bin. Ich habe das Buch auch verloren, was eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe es tatsächlich verschenkt. Das ist die Graphic Novel Der verkehrte Himmel von Michael Ross, dieses Jahr beim Avant Verlag erschienen. Und ich habe es mir bestellt, weil wir gerne mal wieder Graphic Novel machen wollten und auch im Rahmen unserer Tour Liebe für die Stadt, dass wir ja gerne an verschiedene Orte gehen wollen. Und dieses Buch eignet sich dafür so gut wie kaum ein anderes. Es spielt nämlich komplett in Lichtenberg. Es geht um die beiden Geschwister Tam und Dennis, die da in der Platte in Lichtenberg aufwachsen und eines Tages einen Finger im Gebüsch finden. Und da hat mich auch das Format Graphic Novel eben sehr überzeugt, abgesehen davon, dass so diese ganze Schwarz-Weiß- und Manga-Ästhetik toll ist, kann man halt so einen abgeschnittenen Finger tatsächlich einfach sehr gut darstellen, zeichnerisch darstellen, was auch wirklich macht Eindruck. Und mit diesem Finger und allen möglichen anderen ProtagonistInnen aus dem Kiez geht dann so eine Art, ja, Verfolgungsjagd los, muss man sagen. Sie stoßen auf das Mädchen Hoa Bin, die auf der Flucht ist, und zwar vor Menschenhändlern und von Menschenhändlern gejagt wird. Und es geht halt einmal wirklich so quer durch den Kiez und ist wahnsinnig, oder so kam mir das zumindest vor, lebensnah und sehr dicht an der Berliner Wirklichkeit dran. Und was mir besonders gut gefallen hat, es ist in all der liebevollen Zeichnung der Figuren, geht das Buch nicht gut aus. Es geht traurig aus. Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte, Sonja, zwischen der Tam und der Hoa Bin. Und trotzdem nimmt sich das Buch die Freiheit, in der Schwebe zu bleiben und nicht dann alles in Wohlgefallen aufzulösen. Und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, wir müssen das unbedingt noch präsentieren, obwohl das erst nächstes Jahr passiert, was dann so in Literaturhaus-Kategorien schon fast wieder alt ist. Aber Michael Ross wird am 18.02. zu uns kommen, und zwar in Lichtenberg in die Fahrgemeinschaft, und wird da von Hanmai Titran moderiert, die mir auch versprochen hat, die vietnamesischen Passagen, die auch im Buch sind, dann auf Vietnamesisch lesen. Und ich freue mich. Also es ist ein fantastisches Buch. Kein besonderer Graphic Novel Nerd und vor allem Männerin bin, war einfach total begeistert und freue mich sehr drauf und lege es euch und allen, die hier hören und sehen, ans Herz.
Willst du nach Lichtenberg ziehen jetzt?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist kein schöner Ort, der da präsentiert wird. Und doch eine, also das hinzukriegen, einen harten Kiez zu schildern, zu zeichnen mit ganz großartigen Figuren, die das unglaublich lebendig machen, das hat mir extrem Freude gemacht.
Gut, weil du die Fahrgemeinschaft erwähnt hast, nochmal der Hinweis, das Literaturhaus Berlin befindet sich auf Tour, weil das Stammhaus in der Fasanenstraße derzeit saniert wird. Und ein Termin ist in dieser wunderbaren Fahrgemeinschaft ein faszinierender Ort, der tatsächlich mal die Flotte für die SED-Bonzen beherbergt hat, inzwischen aber irgendwie Kunstateliers, Veranstaltungsräumlichkeiten beherbergt. Also das klingt nach einem spannenden Ort. Vielleicht komme ich auch vorbei. Ich habe ein Buch aus dem 19. Jahrhundert mitgebracht. Wolltest du noch, Janika, wolltest du noch was dazu sagen?
Nein, ich wollte dich nur bestätigen und vielleicht auch noch ergänzen, dass es einer der vielen tollen Kunst- und Kulturorte Berlins ist, nicht wahr? Die wir gerne alle erhalten wollen.
Die wir alle erhalten wollen und die auch wirklich Förderung brauchen aus den von uns bezahlten Steuermitteln. Gabriele Reuter, ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, 1895 erschienen, jetzt bei Reclam neu aufgelegt. Im selben Jahr wie Effi Briest, erfolgreicher, jedenfalls zu seiner Zeit, bis 1931, glaube ich, 28 Auflagen. Das heißt, jeder, der damals Romane las in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, kannte Gabriele Reuter, eine hochprominente, erfolgreiche Autorin, die danach aber, faszinierender Prozess, den wir immer wieder erleben, wenn wir uns mit Literatur befassen, in Vergessenheit geriet, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. Und nun könnte man ja glauben, naja, das hat möglicherweise auch was mit der ästhetischen Qualität dieses Buches zu tun. Nein, hat es überhaupt nicht. Das ist ein faszinierender, mit sehr viel Feingefühl geschriebener Roman über ein junges Mädchen, Agathe Heidling, eine sogenannte höhere Tochter eines Regierungsrats, die es nicht schafft, in ihrem Leben sich in die patriarchalen gesellschaftlichen Erwartungsmuster ihrer Zeit zu fügen, die mit anderen Worten keinen Mann findet und daran verzweifelt und zerbricht. Das ist im Grunde genommen ein umgekehrter Bildungsroman, der mit einer unglaublichen Wachheit für gesellschaftliche Rituale, für den politischen Impetus der Zeit geschrieben ist. Es gibt da auch Figuren, wir sehen, wie die Sozialdemokratie in dieser Zeit sozusagen stark wird. Es gibt eine Figur, die deswegen ausgegrenzt wird. Ganz am Anfang bekommt sie zu ihrer Konfirmation von einem jungen Vetter ein Buch von Georg Herwegh geschenkt, dem Vormärzdichter. Aber diesen revolutionären Geist will der konservative Vater nicht bei seiner Tochter auf dem Nachttisch sehen. Das heißt, da gibt es Ärger. Es gibt eine Ballszene, wo sie sozusagen angeboten wird. Die reine Fleischbeschau heißt es so schön im Nachwort. Es ist aber mit einer Warmherzigkeit und Ironie geschrieben, die man sonst selten findet. Natürlich ist es ein Roman seiner Zeit. Die Sprache und auch der Erzählduktus ist nicht erschüttert von den tiefen Brüchen des 20. Jahrhunderts. Aber ich fühle mich darin wohl, in dieser beginnenden klassischen Moderne und in dieser Art zu erzählen und in dieser wirklich meisterlichen Figurenzeichnung, die diese Autorin für mich zu einer ganz besonderen macht.
Und kennst du sie schon länger? Also hast du, weiß ich nicht, zu ihrem Studium gearbeitet oder hast du noch andere Dinge gelesen?
Ich bin genauso ignorant wie viele, viele andere Menschen. Für mich ist sie tatsächlich eine Neuentdeckung. Ich habe hier im Podcast vor einiger Zeit vorgestellt ein Buch von der Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert über die Gruppe 47. Ja. Von Nicole Seifert stammt auch eine Studie Frauenliteratur. Und da kommt Gabriele Reuter auch vor und wird sozusagen schon mal aus der Vergessenheit ein bisschen gezogen. Also es gibt so eine, in interessierten Kreisen muss man dazu sagen, eine kleine Renaissance dieser Autorin. Und die wird jetzt durch diese verdienstvolle und sehr schön gestaltete Neuausgabe noch befeuert. Und ich kann jedem, der sich auch bei Fontane-Romanen wohlfühlt und den Realismus, den psychologischen Realismus auch des 19. Jahrhunderts schätzt, dem kann ich diesen Roman wärmstens ans Herz legen.
Und sag mal, glaubst du, es ist für mich total interessant, weil wir hatten ja gestern eine Veranstaltung mit drei toten, wiederentdeckten italienischen Autorinnen, Dolores Prato, Giulia da Sapienza und Sibilla Aleramo. Und da ging es natürlich so ein bisschen darum, was heißt das eigentlich, dieses wiederentdeckt werden? Und mit der Moderatorin hatte ich dann kurz drüber gesprochen, dass sie meinte, okay, das ist wieder so dieses typische Frauending, dass wir hier so drei Frauen präsentieren, die jetzt so wiederentdeckt werden. Und eine andere Teilnehmerin meinte, ja, aber das ist doch, das sind immer so Wellen. Also ist, wie würdest du diese Wiederentdeckungs, was ja wirklich jetzt schon wie so ein eigenes Format ist oder so eine Formel im Feuilleton, wie bewertest du das? Also in Bezug auf den Kanon oder whatever.
Ich kann nur hoffen, dass dadurch irgendwie sowas wie eine höhere Sensibilität gegenüber dem sogenannten Kanon, der ja zu 90% oder 95% aus männlicher Hand irgendwie bespielt wird, dass die dadurch entsteht. Aber natürlich ist es auch momentan Zeitgeist, und das sieht man in allen Kunstrichtungen. Die Gemäldegalerie macht Sonderausstellungen zu Berliner Malerinnen aus dem 18. Jahrhundert, von denen man vorher noch nie gehört hat. Natürlich gibt es einen Zeitgeist, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Er führt ja dazu, dass wir vielleicht diesen Begriff des Kanons hinterfragen. Und der hat ja in seinen schlimmsten Ausprägungen zu ganz furchtbaren Missverständnissen geführt. Ich erinnere mich an die Aussage Marcel Reich-Ranitzkys im literarischen Quartett, Frauen könnten keine Romane schreiben. Das durfte tatsächlich öffentlich auf größtmöglicher Bühne behauptet werden, ohne Widerspruch. Das muss man sich ja vorstellen, das ist vielleicht 15 Jahre her. Und das muss man natürlich, dem muss man ganz vehement widersprechen. Und mit so einem Roman kann man das, glaube ich, am besten. Stimmt nicht.
Ja, und ich glaube, dieses Wiederentdecken ist ein Wiederentdecken und nochmal Wiederentdecken und nochmal Wiederentdecken. Es ist sozusagen, es muss sich sozusagen einschleifen. In den Kanon reinzukommen, ist ja auch erstmal etwas, was nicht, es wird ja nicht einfach festgelegt, sondern es muss auch wirklich stattfinden. Und ich glaube, das passiert in Wellen. Also das kann man nicht mit einmal, habe ich jetzt Gabriele Reuter wiederentdeckt, sondern ich muss sie jetzt wieder und wieder entdecken und den Namen eben irgendwie auch präsent machen. Also ich glaube, das ist schon
ja, wobei, also jetzt immer noch anknüpfend an die Diskussion gestern, das war ganz interessant, dass es halt viele männliche italienische Schriftsteller, ne, der
egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
50er, 60er gibt, da kennt man zwar den Namen, aber die liest kein Mensch mehr. Also wo man dann wieder denkt, was heißt denn eigentlich, ne, das bekannt, das wiederentdeckt werden? Ne? Also wenn man deinen Namen kennt, aber kein Mensch, ne, liest mehr deine Bücher.
Auch traurig.
Okay. Also wenn mir jemand dieses Manuskript vorgelegt hätte, ohne Namen, ohne Informationen zur Autorschaft und nur gesagt hätte, Entstehungsjahr 1895, ich hätte es mit Vergnügen zu Ende gelesen. Und insofern ist es auch jenseits aller geschlechterpolitischen Motivationen einfach ein wirklich gutes und lesenswertes Buch. Das vielleicht als kleines Schlusswort noch.
Okay.
Ja, Sonja, du machst
gut.
Weiter.
Gut, ich mach weiter. Wer bestimmt keine Wiederentdeckung braucht, weil sie so berühmt ist, ist Susan Sontag, behaupte ich jetzt einfach mal. Und gleichwohl, stimmt, das könnte man die Frage natürlich auch noch anschließen, wer kennt nur den Namen und wer hat sie wirklich gelesen? Also es ist jetzt keine Testfrage, da kann man sich ja selber auch testen. Genau, ich habe mitgebracht Sigrid Nunes, Siempre Susan, Erinnerung an Susan Sontag. Das ist eine persönliche Erinnerung an Susan Sontag, wie der Titel schon sagt. Und genau, also ich habe Susan Sontag sehr viel gelesen im Studium und habe mich aber auch für sie als Intellektuelle und als Persönlichkeit und als Künstlerin auch interessiert. Es gibt ja eine ganz tolle Biografie von Daniel Schreiber, die ich an der Stelle auch mal kurz empfehlen möchte. Und das ist jetzt eine autobiografische Erzählung oder Erzählung aus der Zeit, wo Susan Sontag zusammen mit Sigrid Nunes zusammen gewohnt hat. Und zwar ist das so gekommen, dass sie 76 Susan Sontag kennengelernt hat als kleinen Schreibjob. Sie sollte bei ihr in die Wohnung kommen und kleine Korrespondenzen für sie ausführen. Und dabei hat sie ihren Sohn David kennengelernt. Und Sigrid Nunes und David sind dann ein Paar geworden. Und Susan Sontag, so wie man sie sich vielleicht auch vorstellt als schildernde Persönlichkeit, hat gesagt irgendwann, naja, dann zieht doch einfach hier mit ein. Und so kam es, dass Nunes eine Zeit lang lang mit der Susan Sontag zusammengewohnt hat und dem Sohn David in diesem berühmten Apartment 340 Riverside Drive in der Upper West Side. Und von dieser Zeit, also auch nur ein sehr begrenzter Zeitraum, ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre haben die zusammengelebt. Die Liebesbeziehung zwischen dem Sohn David und Sigrid Nunes hat noch ein bisschen länger gehalten, aber ist dann irgendwann auch auseinandergegangen. Und das Buch erzählt eigentlich nur von dieser Zeit, wo sie zusammen gewohnt haben, und ist deshalb dritte Liebesgeschichte, eine schwierige Liebesgeschichte mit einer intellektuellen, aber eine ganz tolle, weil wir Susan Sontag auf eine sehr persönliche, auch sehr einseitige Art und Weise, nämlich nur die von Sigrid Nunes, kennenlernen dürfen. Und für mich hat das nochmal so einen ganz anderen Blick auf diese große intellektuelle Frau gegeben.
Wirst du ihre Texte jetzt anders lesen?
Nein, also glaube ich nicht. Ich habe sie wirklich im Studium auch fürs Studium gelesen. Also das ist ja, finde ich, auch nochmal ein anderes Lesen. Also nicht nur aus der Freude am Umgang mit intellektuellen Texten, sondern ich habe auch meine Arbeiten dann mit ihren Theorien sozusagen versehen und versucht, irgendwie damit zu argumentieren. Werde ich sie anders lesen? Ich habe so viele verschiedene Bilder von ihr schon im Kopf. Also dass es eh so eine Art Mosaik ist. Und es ist jetzt nochmal so ein besonderes i-Tüpfelchen, würde ich sagen, dieser Persönlichkeit, die mir das Buch von Nunes gebracht hat. Ein sehr persönliches.
Ah, sehr schön. Das gibt eine kleine Brücke zu dem Buch, das ich als letztes vorstellen wollte. Aber vorher schalten wir zu Jannika mit dem nächsten Mord- und Totschlag-Titel.
Ja, natürlich. Aber du kannst auch gerne zuerst machen,
Felix, wenn
du
gerade so
eine Überleitung da hast. Genau, nein, das letzte ist auch keine neue, keine Wiederentdeckung, sondern sage ich, die doch immer großzügig mit Superlativen umgeht, aber für mich tatsächlich, ich glaube, der größte europäische Erzähler, Jenko Jergovic, den ich sowieso seit Jahren bewundere und dessen Bücher ich lese, wann immer sie erscheinen. Und jetzt, das lag tatsächlich auf dem Nachttisch, sein neuestes Buch, Das verrückte Herz. Und zwar hat er, also es heißt Sarajevo Marlboro Remastered im Untertitel. Und er hat tatsächlich sein vor 30 Jahren erschienenes Buch über Sarajevo, also dass er direkt nach der Erfahrung der Belagerung der Stadt im Jugoslawienkrieg geschrieben hat, nochmal neu aufgelegt, so in jeder Bedeutung des Wortes. Nämlich der Auslöser war seine polnische Übersetzerin, die Sarajevo Marlboro jetzt ins Polnische übersetzt hat und ihn aufgefordert hat, er solle doch jetzt einfach nochmal 2-3 neue Geschichten dazu schreiben, damit das halt nicht so alt ist. Und da hat er sich erst geweigert, dann gab es die zweite Auflage im Polnischen und sie hat wieder gefragt, ob er nicht jetzt ein bisschen was ergänzen könne, damit das halt nicht so alt ist. Und dann hat er, diese geile Sau, hat einfach das ganze Buch nochmal, also er hat einfach diese Erzählung nochmal geschrieben. Also nicht die gleichen, sondern hat neue Erzählungen aus Sarajevo, aber eben jetzt mit diesem Abstand von 30 Jahren. Und ich hatte das erste Buch, das habe ich eben im Sommer, weil ich in Sarajevo war, also sozusagen noch relativ präsent gehabt und fand das jetzt so eine besonders tolle Leseerfahrung, weil er eben im Abstand von 30 Jahren schreibt. Also auch das, was passiert mit den Erfahrungen, mit dem Schreiben aus dem Abstand. Und ich glaube, das ist das, also wenn ich so in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen müsste, was ich an ihm so grandios finde, ist, dass er halt erzählt, also und von Figuren, von der Stadt, vom Krieg und dabei immer über das Erzählen nachdenkt. Also diese Reflexion findet einen so mühelosen Eingang in einen spannungsgetriebenen Plot. Das ist lustig, es ist dialoglastig und toll und das kann er für mich auf eine Art und Weise wie niemand sonst. Es wirkt so, so mühelos und man weiß natürlich, dass das nicht mühelos ist und man liest das und denkt, ja, das ist doch ganz einfach, das mache ich jetzt auch. Und diesen Effekt bei so schweren Themen, wie erzählt man Sarajevo, auslösen zu können, ne, lässt mich auf die Knie sinken.
Wie kommt die Marlboro in den Titel?
Ja, das ist eben sozusagen eine Erzählung, oder hat das berühmt gemacht, dass das erste Buch, das hieß Sarajevo Marlboro, weil es offensichtlich die Marlboro-Zigaretten, die wurden für Sarajevo, da war so eine besondere Tabakmischung drin. Es war halt irgendwie, ne, es wirkte wie das westliche Original, war es aber nicht. Und dem war auch eine Geschichte gewidmet. So, und ich weiß, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, ich weiß nicht, ob die Zigarette auch wieder ihren Auftritt hat. Aber das ist so berühmt geworden, dass er das jetzt als Remastered, was ich halt auch eine schöne Doppelbedeutung finde. Ne? Also, dass er eben auch als Master dieser Erzählung, ne, sozusagen sich nochmal neu figuriert. Und genau, das ist einfach super.
Das klingt fantastisch. Und wir wechseln von Sarajevo in die alte Bundesrepublik zum Abschluss. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Aber es ist wirklich ein tolles, lesenswertes Buch, ein Sachbuch von Philipp Felsch, der Philosoph, Habermas und wir. Philipp Felsch ist Professor für Kulturwissenschaften an der HU Berlin, hat ein sehr bemerkenswertes und hochinteressantes Buch geschrieben mit dem Titel Der lange Sommer der Theorie, wo er dieser Surkamp-Kultur, diesen Jahrzehnten von 1960 bis 1990 nachgegangen ist, wo die bundesrepublikanische Intellektualität in Theorien, das sich steigerte und verzettelte und Diskurse austrug und das auf eine sehr eingängige und unterhaltsame Weise erzählt. Das muss man auch erstmal können. Und bei einem Stoff wie bei Habermas ist es nicht leichter. Das ist ein bisschen gerahmt und strukturiert das Buch durch einen persönlichen Besuch bei Habermas in Starnberg, wo Felsch vorbeigeht und wo er auch irgendwie reportagehaft, journalistisch fast schildert, wie ihn Habermas empfängt mit Marmorkuchen und Reebok-Schuhen. Er kommt aber dann sehr schnell in eine Art Geistesgeschichte der Bundesrepublik hinein, in der Habermas ja, das macht sein Leben so faszinierend, er ist ja jetzt schon über 90 Jahre alt, immer an den entscheidenden Punkten eine gewichtige Rolle gespielt hat. Ob das nun die Studentenproteste waren 1968, ob es der Historikerstreit in den 80er Jahren war, ob es die Debatte um die Wiedervereinigung war, bis hin zur heutigen Zeit, wo er ja auch sich zum Ukraine-Krieg äußert, streitbar. Und anhand dieses Lebens und anhand seiner Stationen kriegen wir so eine Kulturgeschichte des Geisteslebens in der Bundesrepublik erzählt, mit ein bisschen Klatsch am Rande, aber auch mit einer relativ guten Durchdringung der zentralen Begriffe in Habermas Werk, ohne dass es in dieser Weise erratisch und anstrengend würde, wie das nun mal bei den Texten von Jürgen Habermas leider der Fall ist. Denn die erfordern ja Arbeit, wie wir wissen, und die lassen sich nicht mal eben so im Lesesessel konsumieren, sondern das ist begrifflich hoch anspruchsvolle Philosophie, die wir hier aber, zu der hier eine schöne Tür geöffnet wird, finde ich. Mhm. Und auch viele Bilder, die man sich von Habermas so gemacht hat. Also mir geht's eigentlich wie Felsch selbst. Ich habe eigentlich in der Zeit, in der ich mich für Theorie mal interessiert habe, Habermas immer so ein bisschen langweilig gefunden, bisschen bieder, bisschen staatstragend. Das ist aber doch komplizierter und beruht im Wesentlichen auf meiner Ignoranz, dieses Bild. Und daran so ein bisschen zu rütteln, ist das Verdienst dieses Buches und das ist kein kleines, finde ich.
Ist ja ganz interessant, dass Felsch und Nunes sich da so ein bisschen ergänzen, ja, ne? Sozusagen, ja, über einen persönlichen Einblick vielleicht zu einem Philosophen, einer Philosophin, dann das Werk doch nochmal anders betrachten zu können.
Genau, das ist einfach eine große Chance und ich habe tatsächlich nach Lektüre jetzt wirklich Lust bekommen, nochmal die Theorie des kommunikativen Handelns oder ähnliche Bücher von ihm zur Hand zu nehmen. Mal sehen, wie lange ich dann durchhalte. Aber immerhin, dass es dazu kommt, ist ja schon toll.
Dann machen wir auch noch mal einen philosophischen Podcast.
Das können wir auch machen, auch eine gute Idee.
Ein theorielastigen Podcast. Naja, vielleicht in ein paar Jahren. Das schauen wir dann mal.
Gut.
Ja, was wir uns jetzt schon alles für die Weihnachtsferien vorgenommen haben.
Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Mal sehen, wie viele davon schaffen. Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder, liebe Janika, liebe Sonja. Bis dahin bist du auch wieder gesund.
Janika? Ja, warte, ich muss noch was ergänzen. Ich hab gerade noch mal meine Notizen geguckt. Ich habe nicht gesagt, wer Jagowitsch übersetzt hat. Das ist nämlich die wunderbare Brigitte Döbert. Das nervt mich immer, wenn ich das vergesse und wir das nicht sagen. Erschienen bei Surkamp. Dann muss ich auch noch, so habe ich mir extra aufgeschrieben und auch wieder vergessen, dass lustigerweise Matthias Duniatschik heute Geburtstag hat. Das ist ein totaler Zufall, aber deswegen herzlichen Glückwunsch. Und das muss ich auch loswerden, Danke an unsere Technik, namentlich Alex und Sebastian, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Ich wollte nämlich nach diesem ja doch jetzt sehr anstrengenden Jahr irgendwie unbedingt mit euch mal wieder über Bücher reden und nicht nur über den ganzen anderen Mist, mit dem wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Deswegen freut mich das total, aber das ist nicht selbstverständlich. Insofern danke und auch für eure Geduld.
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Ich kann das nur unterstreichen. Sie sehen dieses kleine Schild hier im Hintergrund. Die Sparmaßnahmen in der Kultur sind natürlich nicht vergessen. Wie könnten sie? Sie sind ein Thema, das auch das Literaturhaus rund um die Uhr beschäftigt. Allerdings ist noch nichts in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Und wir werden aber in der nächsten Folge, in der ersten Folge des kommenden Jahres mehr darüber wissen und dann auch nochmal darüber reden können.
Unbedingt. Das machen wir. Versprochen.
Gut. Okay. Gut. In diesem Sinne, schöne Weihnachten. Viel Spaß mit den Büchern und bis zum nächsten Jahr.
Bis 2025. Bis danke.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Ein Podcast von Funke. Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.